Zunächst mal herzliche Grüße von den Geschwistern aus Rostock, aus der Margaretenstraße. Ihr Lieben, ich habe ein Problem, denn heute wird es katholisch. Aber keine Angst, es geht nicht um irgendwelche Päpste, auch nicht um irgendwelche Limburger Bischöfe. Nein, ich habe mir vorgenommen, nachdem ich ja nun immer mal so ein bisschen hin und her gesprungen bin bei den Predigten, dass ich mal so eine Reihe machen möchte. Und bin ich nicht so oft hier, aber wenn ihr Interesse habt, mit mir gemeinsam mal durch den ersten Johannesbrief zu gehen, dann können wir das auch gerne tun. Zumindest fange ich heute mal damit an. Der erste Johannesbrief ist einer der Briefe, die mir persönlich unheimlich viel zu sagen haben. Und ich glaube auch, dass es ein Brief ist, der für die Gemeinde als Gesamtheit eine große Rolle spielt. Der Johannesbrief oder die Johannesbriefe gehören zu den katholischen Briefen. Was heißt das? Katholisch heißt hier allgemein. Also im Gegensatz zum Beispiel zu den Briefen von Paulus, die immer sehr empfängerorientiert waren, heißt es bei den Briefen von Petrus, von Johannes, auch der Hebräerbrief und der Judas- und der Jakobusbrief, die haben keinen direkten Empfänger, sondern da wird der Absender genannt, sind an eine Allgemeinheit gerichtet, nicht an irgendjemanden Konkreten wie die Korinther oder die Galater. Und so ist nun dieser Ausdruck allgemein eben in der Theologie als katholisch. Das war es dann aber auch mit dem Katholischen für heute. Der Brief entstand Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre des ersten Jahrhunderts. Und Anlass zum Brief gab eine falsche Lehre. Irrlehren, die die Gemeinden bedrohen. Man könnte eigentlich auch sagen, dass dieser erste Johannesbrief eine Art Verteidigung des richtigen Glaubens ist, des echten, wahren Glaubens. Und von daher ist das Thema für heute das Fundament unseres Glaubens. Denn es handelt sich bei diesem Brief, bei dieser Verteidigungsrede um eine besondere Art. Und das wünschte ich mir auch, dass das für uns so zu einem Beispiel wird. Johannes beschäftigt sich nicht so ausführlich mit der falschen Lehre. Er gibt keine Einführung in die Gedankengebäude der Irrlehre, sondern er formuliert ganz klar die Grundlagen unseres Glaubens. Er geht so vor, wie jemand, der helfen möchte, Falschgeld zu erkennen. Und ich habe hier mal frisch geliehen, kleinen Geldschein. Und wenn ich jetzt jemandem sagen würde, pass auf, du erkennst Falschgeld daran, dass ich zeige ihm nicht 100.000 Falschgeldgeschichten, weil ansonsten würde ich wahrscheinlich eh im Gefängnis sitzen, wenn ich die alle hätte, sondern ich sage ihm, worauf kommt es an? Was zeichnet diesen Geldschein aus? Also es steht zum Beispiel eine 20 drauf, keine 25. Ja, es gibt Leute, die sind sehr kreativ. Es gibt zum Beispiel einen 60-Euro-Schein bei den Fälschern. Ich weiß nur nicht, was man drauf rausgibt, wenn man... ist egal. Dann gibt es hier diesen silbernen Streifen. Ja, dann, wenn man ihn gegen das Licht hält, dann sieht man, dass sich links nochmal so dieser Torbogen, der auch im Hauptteil sichtbar ist, dass der sich da widerspiegelt. Ja, dann gibt es hier so angedeutete Teile einer 20. Wenn man ihn gegen das Licht hält, dann wird das eine komplette 20. Und lauter solche Sachen nutzt man, um einfach zu sagen, daran erkennt ihr echtes Geld. Daran erkennt ihr einen echten 20-Euro-Schein. Und genauso macht Johannes das auch. Es gibt Forschungen, die besagen, dass wir Schwierigkeiten haben, das Wort nicht richtig zu verstehen. Ja? Also, wenn man einem Kind sagt, fass nicht auf die Herdplatte und man hört 5 Minuten später ein Aua, dann ist irgendein Teil der Botschaft fast nicht auf die Herdplatte verloren gegangen. Und das ist in der Regel das nicht. Und auch in meiner Coaching-Ausbildung habe ich gelernt, dass es wichtig ist und dass es darum geht, das Positive zu verstärken. Dass es also darum geht, das, worauf es ankommt, deutlich zu machen und nicht darauf, worauf es nicht ankommt. Da ich jetzt nicht verwendet habe, überlege ich gerade, ob ihr jetzt die Botschaft trotzdem mitnehmt. Es geht vor allen Dingen darum, die Dinge positiv zu benennen. Und so macht Johannes es auch. Er formuliert die echten, wahren Überzeugungen des Glaubens und verliert sich nicht in langen Abhandlungen über falsche Überzeugungen. Die Einleitung dieses Briefes zeigt bereits die Richtung des Schreibens auf. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugt und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Und hier ganz mal noch die Verse 3 und 4. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Das wäre doch ein schönes Ziel für diesen Gottesdienst, dass am Ende unsere Freude vollkommen ist, oder? Ohne sich selbst vorzustellen, ohne die Empfänger zu begrüßen, beginnt Johannes mit seinem Schreiben. Ähnlich finden wir das auch im Hebräerbrief vor. Auch da geht es direkt los. Und obwohl Johannes sich nicht mit Namen vorstellt, erfahren wir eine wichtige Begebenheit in seinem Leben. Johannes hat das Wort des Lebens mit eigenen Augen gesehen. Das, was von Anfang an war, was von der Ewigkeit her kam, das hat er gehört, das hat er gesehen, das hat er beobachtet und sogar mit den Händen betastet. Nun ist er Zeuge davon und verkündet diese geschichtliche Tatsache. Nicht nur er hat es gesehen, sondern mit ihm viele Zeugen. Deshalb schreibt er in der Mehrzahl, was wir gehört haben, was wir gesehen haben, betrachtet und mit unseren Händen betastet haben. Unser Glaube beruht nicht auf der Aussage einer Einzelperson. Das unterscheidet den Glauben auch von vielen Sekten. Ja, da gibt es eine Offenbarung, ja, ein Hubbard oder ähnliche Geschichten. Ja, nein, wir haben viele Zeugen, es haben viele gesehen und berührt. Das Wort des Lebens ist fassbar geworden. Es ist in der Geschichte in Raum und Zeit erschienen, sodass man es hören, betrachten und betasten konnte. Johannes ist das wichtig, weil er schreibt zum Beispiel auch in Johannes 1, Vers 14, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohn vom Vater voll Gnade und Wahrheit. Er berichtet von diesem Wort des Lebens als einem Ereignis, das nun in der Vergangenheit liegt. Sie hatten gesehen, hatten gehört und hatten es betastet. Sie sind Zeugen eines geschichtlichen Ereignisses, des geschichtlichen Ereignisses. Und das zeichnet Johannes auch in seiner Funktion als Apostel aus, dass er Jesus gesehen hat. Und es wurde ihm zur Aufgabe, dieses sichtbar gewordene ewige Leben zu verkünden. Und das hat auch der Herr seinen Jüngern gesagt. Ihr aber werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein. Johannes ist ein Zeuge des Herrn Jesus Christus. Und es ist eben nicht nur seine Beobachtung, sondern er teilt sie mit vielen, vielen vor der Auferstehung und nach der Auferstehung. finde die Zeilen eines Autors, wo ich die Quelle nicht gefunden habe, aber doch sehr praktisch aufzeigt, was das für einen persönlich bedeuten kann, sehr schön. Und ich lese euch einfach mal vor. Ich bin froh, dass mein Wissen über das ewige Leben nicht auf den Spekulationen der Philosophen oder Theologen beruht, sondern auf dem absolut zuverlässigen Zeugnis derer, die ihn, in dem dieses ewige Leben Fleisch geworden ist, hörten, sahen, angeschaut und betastet haben. Das war nicht nur ein schöner Traum, sondern eine erhärtete Tatsache, sorgfältig beobachtet und genau aufgezeichnet. Diese grundlegende Überzeugung, dass Jesus das ewige Leben in Person ist, sichtbar und greifbar in Zeit und Raum, das steht entgegen so mancher Lehre und Überzeugung, die damals schon in den ersten Gemeinden aufkam. Und durch dieses ganz klare Wort stellt er sich gegen die damals falsche Lehre, indem er deutlich macht, dass das Fundament unseres Glaubens nicht irgendeine innere Erleuchtung, sondern die Erkenntnis des Sohnes Gottes ist, welcher in die Welt kam. Also etwas, das von außen auf mich zukommt. Unsere Rettung liegt außerhalb des Menschen, nicht in uns drin. Das glauben heute viele, dass man sich selber erlösen kann, dass man selber in der Lage ist, sich an den Haaren auf dem Schopf zu ziehen, aus dem Sumpf zu ziehen. Jetzt habe ich ein Problem. Wie soll ich das hinkriegen mit den paar Haaren, die ich da oben noch habe? Es steht auch kein persönliches Erlebnis im Vordergrund des Glaubens, sondern die wirkliche Person Jesus Christus. Durch die Verkündigung werden wir mit dem Ereignis konfrontiert und nicht durch innere Erfahrungen. Der Humanismus sagt, der Mensch ist gut. Die Bibel sagt, der Mensch ist von Grund auf böse. Diese humanistische Annahme hat Marx zu seiner Lehre getrieben. Was ist davon übrig? In Menschen ist nichts Gutes. Wie soll er dann in sich Gott entdecken? Der gut ist. Gott muss von außen an die Menschen herangetragen werden. Von außen kommt das Gute zum Menschen, im Sohn Gottes, der in dieser Welt lebte. Damit lehnt Johannes einen individualistischen Glauben ab, der auf den eigenen Erfahrungen beruht und gar mit besonderen Methoden gefördert werden kann. Yoga, die innere Transzendenz, was auch immer, bringt alles nichts. Johannes spricht davon, dass er das ewige Leben gesehen hat. In der Person Jesus ist das ewige Leben den Menschen erschienen. Und da stellt sich die Frage, habe ich dieses ewige Leben? Und damit wir uns nicht falsch verstehen, ewig ist hier kein Begriff der Quantität, sondern der Qualität. Es geht also nicht um die Länge, sondern darum, wie sieht das ewige Leben aus? Jeder Mensch wird, nachdem er gestorben ist, wieder auferstehen. Die einen zum Verdammnis, die auch ewig im Sinne von dauerhaft ist, und die anderen zum ewigen Leben. 2. Thessalonicher 1, Vers 9. Die werden Strafe erleiden, die das ewige Verderben vom Angesicht des Herrn her und von seiner herrlichen Macht. Und ergänzt aus Johannes 5, es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Also, die Frage heute Morgen ist, hast du dieses qualitative Leben? Hast du dieses ewige Leben? Hast du Jesus? Und wenn du ihn nicht hast, dann steht die Frage da, welche Qualität soll das Leben denn haben, das du in Ewigkeit haben wirst? Die Bibel bezeugt uns, dass jeder Mensch eine Ewigkeit hat. Ich greife mal ein bisschen im ersten Johannesbrief vor. Er schreibt, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Es gibt ein Lied, das ist von Phil Collins, von Genesis, ich weiß es gar nicht, Personal Jesus. Es gibt nur einen Jesus, es gibt keinen persönlichen Jesus, den ich mir bauen kann, wie ich ihn brauche, wie ich ihn möchte. Es gibt nur den Jesus, der von Gott her gekommen ist. Und nur wer diesen Jesus hat, der hat auch das ewige Leben. Ohne Jesus gibt es das nämlich nicht. Da können wir uns so sehr anstrengen, wie wir wollen. Wir können nur weiter sagen, was uns die Apostel gelehrt haben. Den Schritt zu Jesus musst du selber tun. Du musst Jesus in deinem Leben Raum geben. Er sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wenn du nicht an Jesus glaubst, dann hast du das Leben nicht, obgleich du dich nicht für tot hältst. Aber die Diagnose ist vom Wort Gottes her klar. In dir ist das Leben nicht. Jeder weiß, ob er Jesus in sein Leben aufgenommen hat oder nicht. Und wenn du das nicht weißt oder nicht ganz sicher bist, ob du diesen Schritt getan hast, ich mache dir Mut, ihn zu tun. Das ist unabhängig davon, wie alt wir sind. Ob wir gerade 13 geworden sind oder ob wir die 75, 80 hinter uns gelassen haben. Die Entscheidung kann jeder treffen. Und ich mache dir Mut. Und ich denke, dass es Leute hier in der Gemeinde gibt, die auch gerne mit dir dann darüber reden wollen. Ich gucke mal Siegfried an, ich glaube, er ist immer offen für solche Gespräche. Ich hätte jetzt gerne auch Nils angeguckt, aber der ist gerade nicht da. Wenn ihr mögt, könnt ihr hinterher auch mit mir sprechen. Ein zweites. Das Fassbare wird verkündigt. Johannes steht als Zeuge da, der Jesus kannte, der verbürgt, dass Jesus gelebt hat. Er bezeugt nun das ewige Leben. Er verkündigt das ewige Leben. Wie würden wir uns vorstellen, wenn wir beschreiben wollten, aufgrund von was wir glauben und aufgrund von was wir verkündigen? Wir können nicht sagen, dass wir Jesus gesehen oder gar betastet haben. Wir gehören zu denen, von denen Petrus sagt, ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Ja, worauf beruht denn dann unser Zeugenbericht? Warum stehe ich heute Vormittag hier? Sind es Erlebnisse, die ich mit Jesus gemacht habe? Das mit den Erlebnissen ist oft schwierig. Denn Menschen machen auch Erfahrungen und kennen Führungen, die nicht an Jesus glauben. So stehen dann ganz schnell Erfahrung gegen Erfahrung. Und welche ist nun echter? Es kann also nicht unsere Erfahrung sein, selbst wenn sie echt ist. Unser Glaube beruht nicht auf einer persönlichen Erfahrung, sondern auf einer geschichtlichen Tatsache, die uns durch die Apostel überliefert wurde. Könnte man ja sagen, naja Lars, jetzt reicht's ja mal. Ne? Aber ich möchte euch doch nochmal aufzeigen, wie das zum Beispiel auch im Alten Testament war. Jeremia warnte das Volk Israel, dass sie dem Gott Israel dienen sollen und nicht den Göttern. Aber das Volk wollte nicht. Und sie begründeten es damals folgendermaßen. Seit der Zeit aber, da wir es unterlassen haben, der Himmelskönigin zu opfern und Trankopfer darzubringen, haben wir an allem Mangel gelitten und sind durch Schwert und Hunger umgekommen. Also, sie blieben aufgrund ihrer Erfahrung, der Himmelskönigin treu. Unser Glaube beruht eben nicht auf persönlichen Erfahrungen, sondern, und das ist absolut wichtig, auf dem Zeugnis und der Lehre der Apostel. Wir haben Jesus nicht gesehen, aber wir glauben dem Zeugnis und der Verkündigung der Apostel. Sie haben uns bezeugt, dass Jesus für uns gestorben und auferstanden ist und dass er wiederkommen wird. Wie im Alten Testament durch die Propheten, erfahren wir im Neuen Testament durch die Apostel den Willen Gottes. Dieser Gedanke liegt auch im Wort von Petrus zugrunde. Dass ihr gedenkt an die Worte, die zuvor gesagt sind, von den heiligen Propheten und an das Gebot des Herrn und Heilands, das verkündet ist durch eure Apostel. Von der ersten Gemeinde in Jerusalem heißt es dann auch, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es heißt interessanterweise nicht, dass sie in der Lehre Jesu blieben. Die Apostellehre ist natürlich gleichbedeutend mit der Lehre Jesu. Aber dieser Zeugnisdienst, dieser Weg der Vermittlung des Evangeliums wird auch im Hebräerbrief aufgezeigt. Wie wollen wir entrinnen, wenn wir so eine große Rettung nicht achten? Dass seinen Anfang nahm mit der Predigt des Herrn und bei uns bekräftigt wurde durch die, die es gehört haben. Also eben durch Johannes, durch Petrus, auch durch Paulus, der eine ganz, ganz persönliche Begegnung mit dem Herrn Jesus Christus hatte. Unser Glaube beruht nicht auf unseren persönlichen Erfahrungen, die wir selbst oder jemand anders gemacht haben. Unser Glaube beruht auf Augenzeugenberichten. Wenn wir glauben, so glauben wir dem Zeugnis der Menschen, der Schrift. Wenn wir aufgrund dieser Berichte an Jesus glauben, dann werden wir bestimmt auch eigene Erfahrungen mit ihm machen. Aber sie sind nicht Grundlage noch Beweis für unsere Errettung. Jesus ist die Grundlage unserer Errettung. Und die Apostel waren sich ihrer Aufgabe, Verantwortung und Autorität sehr wohl bewusst. Im Galaterbrief heißt es, aber auch wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würden, das anders ist, als wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht. Harte Worte, die Paulus da sagt. 2. Johannesbrief. Wer darüber hinausgeht und bleibt nicht in der Lehre, der hat Gott nicht. Wer in dieser Lehre bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Und eine dritte Bestätigung noch aus dem Thessalonicher Brief, aus dem 2. Wenn aber jemand unserem Wort in diesem Brief nicht gehorsam ist, den merkt euch und habt nichts mit ihm zu schaffen, damit er schamrot werde. Unser Glaube beruht auf der Lehre der Apostel. Diese Lehre finden wir in der Bibel und wir tun gut daran, wenn wir diese Lehre sehr ernst nehmen und nicht davon abweichen. Denken wir nur an die eindringliche Mahnung des Paulus. Johannes spricht auch zu uns als einer dieser Zeugen. Und was er uns zu sagen hat, fordert von uns höchste Aufmerksamkeit. Wir haben keine Zeugen mehr, die Jesus gesehen haben. Und deshalb gibt es nach meinem Verständnis auch heute kein Apostelamt mehr. Auch wenn es noch kleine und große Kirchen gibt, die für sich diese apostolische Autorität beanspruchen wollen, ändert es aber nichts an der Tatsache, dass sie diesen Zeugnisdienst der ersten Apostel nicht leisten können. Es geht gar nicht. Dieser Dienst ist mit dem Tod des letzten Augenzeugen verschwunden. Aber unsere Aufgabe liegt nun darin, in dieser Lehre beständig zu bleiben. Und nicht davon abzuweichen. Wenn wir uns für dieses neue Jahr einen Vorsatz nehmen wollen, dann finde ich, ist das doch ein schöner Vorsatz. Ich möchte in diesem Jahr treu in der Lehre der Apostel bleiben. Und das hat, Entschuldigung, dass ich da nochmal auf die Jahreslosung komme, weil ich finde, sie ist denkbar ungünstig und unglücklich übersetzt. Das hat nämlich nichts mit Glück zu tun. Also das Wort, was da eigentlich steht, heißt sowas wie gut. Es ist gut, bei Gott zu sein oder mich an Gott zu halten. Also, mein Vorsatz für dieses Jahr, ich möchte treu in der Lehre der Apostel bleiben. Ich will Gottes Wort für mein Leben ernst nehmen und beachten, koste es, was es wolle. Ich habe vor 10 Tagen eine neue Arbeitsstelle angefangen. Und da ist es auch spannend, wie kann ich da Zeugnis sein? Wie kann ich das in meinem Alltag leben? Und ich hoffe, dass Gott Gnade schenkt, dass das so auch übereinkommt. Ich fasse nochmal zusammen. Unser Glaube und unsere Hoffnung sind an Jesus von Nazareth, an Jesus Christus, an den Sohn Gottes gebunden, der in der Geschichte offenbar wurde. Bleiben wir Jesus treu in diesem Jahr. Bleiben wir treu, auch wenn man uns sagen will, das sei nicht modern, an Jesus festzuhalten. An dem Jesus, wie er in der Bibel beschrieben ist. Halten wir in aller Demut und Dankbarkeit daran fest. Einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Amen.